Bevor ich heute meinen Gast vorstelle, den ich jetzt am Mikrofon habe, muss ich unbedingt eine Geschichte loswerden, die mich seit damals immer berührt und die mich auch dazu geführt hat, meinen heutigen Gast einzuladen. Es war Anfang der 2000er Jahre. Ich war Mathelehrerin in einer 9. Klasse und in dieser 9. Klasse saß ein etwas moppeliger Junge, der mir sehr sympathisch war, aber er war unwahrscheinlich langsam, unwahrscheinlich ruhig und seine Mitarbeit ging gegen Null. Allerdings hatte er immer relativ gute Noten, wenn es um die Kurzarbeiten ging und wenn es um die Klassenarbeiten ging. Das heißt, das logische Denken war gut entwickelt und die mathematischen Fähigkeiten waren okay. Aber er kam nicht aus dem Topf, wie man so schön formuliert. Nach den Sommerferien traf ich ihn wieder und wir hatten wieder Mathematik und ich machte, wow, was ist denn mit dir passiert? Da stand vor mir ein fast erwachsener, junger, relativ schlanker Mann mit klaren Augen, mit offenem Blick. Er lächelte mich an und sagte, ja, Frau Nolte, jetzt kann ich es Ihnen sagen. Ich habe ADHS. Ich fragte, was? Was hast du? Ja, ich habe ADHS und musste ganz starke Medikamente nehmen. Und dieses Medikament hat dazu geführt, dass ich sie zwar gut gehört habe, aber dass, bevor ich reagieren konnte, alle Messen schon gesungen waren. Und ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt, ich habe einiges anders gemacht, ich habe die Medikamente reduziert. Ja, und jetzt geht es mir gut. Und ab diesem Moment habe ich mich interessiert für diese Abkürzung. ADHS. Was ist denn das? Und brauche ich das? Muss ich das wissen, um mit Schülern arbeiten zu können? Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf. Diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel: Alles, was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen, wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Was ADHS betrifft und was die Auswirkungen auf das eigene Leben sein können, das kann mein heutiger Gast sehr gut erklären. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Philipp Schatz. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr über die Einladung tatsächlich. Ich mag das sehr gerne. Wir hatten ja auch schon ein Vorgespräch, und ich glaube, dass wir sehr gut harmonieren in unserer Gesprächsdynamik. Und ja, ich freue mich und bin gespannt, was kommt.
Ich bin natürlich sehr, sehr neugierig, habe aber auch 20 Jahre Erfahrung mit Kindern mit diesem autistischen Spektrum, wie es so schön heißt. Ich habe nämlich vor einigen Jahren in dem Zusammenhang zwischen ADHS und Autismus festgestellt, dass beides den gleichen ICD-Schlüssel, also den Identifikationsschlüssel, Diagnosschlüssel hat, nämlich die ICD-Nummer 10-F84. Alles gehört zu diesem autistischen Spektrum und du selbst hast es relativ zeitig erfahren und auch mitbekommen und auch gespürt am eigenen Leib, dass du mit diesem Spektrum zu tun hast. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz im Gegensatz zu meinen sonstigen Gepflogenheiten ein bisschen mehr über dich, so dass meine Zuhörer auch erkennen können, wer du bist und was du vielleicht gerade machst.
Ja, also ich bin Philipp Schatz, ich bin 25 Jahre jung und meine ADHS-Diagnose habe ich tatsächlich erst seit 2022 und meine Autismus-Diagnose seit 2015, also mit 15 bekommen. Was ich, und da werden einige sehr spät diagnostizierte Personen lachen, auch schon als spät diagnostiziert bezeichnen würde. Denn meine Schulzeit war alles andere als schön. Davon werden wir ja nachher nochmal ein bisschen was hören. Ja, aktuell, ich habe Psychologie im Bachelor studiert, bin gerade dabei, meinen Master zu machen, auch in der Psychologie, mit dem Schwerpunkt zur Beratungspsychologie. Während meines Studiengangs bin ich zum Zentrum für Autismus und Inklusion in Deutschland gekommen, bin dort als Referent tätig und habe dort meine systemische Beratungsausbildung gemacht. Ja, 2023 angefangen mit meiner eigenen Beratungsstelle. Und meine Beratungsstelle zeichnet sich durch etwas ganz Besonderes aus, nämlich das ist eine Peer-Beratungsstelle. Das bedeutet, dass ich ja natürlich selber im Spektrum bin, wie du es gerade schon so schön erklärt hast. Für mich ist es ein Spektrum. Man differenziert zwar klinisch immer noch zwischen ADHS und Autismus. Es macht allerdings für mich wenig Sinn, das nicht zusammenzufassen, weil es sehr, sehr viele Überschneidungen gibt. Genau. Und dieser Peer-Begriff bedeutet einfach, dass ich die oder eine ähnliche Historie habe wie die meisten neurodiversen Menschen eben auch. Und dann kann ich, ich sag mal, besser nachvollziehen, nachfühlen, ja, wie jemand etwas erlebt, der eben auch im Spektrum ist. Ja, das ist der große Vorteil der Peer-Beratung tatsächlich.
Ich habe mal einen Schüler gehabt, da war offensichtlich, dass er ADHS hat, das heißt, es war diagnostiziert. Und der Junge war so derart schnell, also der ist auf Tische und Bänke geklettert, den habe ich zum Teil nicht zur Ruhe bekommen im Unterricht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, geh bitte vor die Tür, du bist gerade so hibbelig, du machst mich gleichzeitig unruhig. Geh bitte vor die Tür, geh kurz raus, geh auf den Hof, geh über den Hof, schnapp Luft, fahr runter. Und dann stellst du dich wieder vor die Tür und überlegst, ob du wieder reinkommen möchtest und ob du weiterlernen kannst. Und das hat er dann gemacht. Ich habe das vorher auch mit der Schulleitung abgesprochen, weil es natürlich eine Frage der Aufsichts- und Fürsorgepflicht ist. Aber wir durften das so tun. Und danach und nach wurde es immer besser. Aber ich habe es gesehen in der 7. Klasse, als wir draußen auf dem Hof waren. Der Junge hat im Sprung einen Frosch gefangen. Zack! Hatte er den Frosch in der Hand. So schnell kann ich nicht mal gucken, geschweige denn zugreifen. Philipp, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen ans Eingemachte. Was sind so die typischen Merkmale, die du erkannt hast, dass du anders bist als die anderen? Und was hat dich so wahnsinnig getriggert? Zum Beispiel, wie sah so ein Schultag bei dir aus? Und was war das, was dich eigentlich dazu gebracht hast, dass du dich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt hast?
Versuch das mal anhand von so einem typischen Schultag zu erzählen.
Okay.
Richtig los ging das in der Regelschule. Und so ein typischer Tag, der lief ungefähr so ab. Ich bin immer um 5.30 Uhr aufgestanden, weil ich einen relativ langen Schulweg hatte. Ich glaube, 45 Minuten bin ich mit dem Zug gefahren. Der erste Teil meines Schulwegs war okay. Ich bin an die frische Luft gekommen. Das war in Ordnung. Natürlich durch meinen verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus, den ich hatte, völlig übermüdet. Hab mir dann unterwegs Kaffee geholt und mich irgendwie versucht, wach zu halten. Hat nicht funktioniert, denn ich habe die paradoxe Wirkung auf Koffein. Das heißt, ich schlafe und Kaffee ein. War dann natürlich irgendwie Quatsch. Dann bin ich im Unterricht, habe ich dann da gesessen mit meinem Kaffee und bin wirklich eingeschlafen. Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Habe mir trotzdem jeden Morgen Kaffee geholt. Naja, jedenfalls bin ich in den Zug eingestiegen und dort gab es erstmal das Geräusch des Zuges, was ich tatsächlich ganz stereotyp nachgemacht habe. Ich habe dieses Geräusch des Zuges versucht nachzumachen, um Kontrolle darüber zu kriegen. Denn im Zug sind ganz viele Menschen und die riechen unterschiedlich, die bewegen sich, die unterhalten sich, die sitzen, die husten, die räuspern sich, die passen alles an, die schwitzen. Das habe ich versucht zu beobachten und einzuschätzen, weil jeder dieser Personen ein eigener Reiz war für alle meine Sinne. Auch für meine Interpretation, für meinen Geruchssinn, ganz insbesondere, ja, natürlich, wenn man morgens in der Bahn mit vielen Menschen zusammengepfercht ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Dann bin ich in die Schule gekommen und war natürlich total übermüdet. Ich war meistens einer der Ersten in der Schule. Entweder das, ich bin 3 Stunden zu spät gekommen oder gar nicht. Jedenfalls bin ich dann in den Unterricht gekommen und habe versucht, mich in irgendeiner Weise zu konzentrieren. Aber auch in der Klasse war das natürlich schwierig, denn neben mir haben sich Leute unterhalten, es war Stuhlgekippel, irgendwelche Sachen sind runtergefallen. Irgendwo im Hintergrund hat die Lehrkraft versucht, irgendetwas zu erklären. Ja, dann haben wir irgendwann die Aufgabenzettel bekommen, das war der einzig interessante Teil für so 5 Minuten. Und dann habe ich die Aufgaben ausgefüllt, so gut wie ich eben Lust hatte oder wie es mir möglich war. War meistens auch relativ schnell damit fertig und habe dann die restliche Zeit, die die anderen brauchten, gewartet, mich unterhalten, an mein Handy gespielt. Ja, dann in der Pause, die war meistens am langweiligsten, weil ich mir dachte, können wir auch eigentlich überspringen, damit wir schneller wieder nach Hause können. Der gleiche Schulweg zurück, bin irgendwann gegen meistens 15 Uhr, 16 Uhr wieder zu Hause gewesen, völlig überlastet, weil jeder einzelne Unterricht genauso abgelaufen ist wie der andere. Alleine der Schulweg wäre schon zu viel gewesen. Also aus heutiger Perspektive hätte ich sagen können, jo, also ich fahre einmal mit dem Zug hin und fahre dann wieder zurück. Und dann wäre mein Reizfilter voll gewesen.
Heißt also, es ist eine völlige Reizüberflutung.
Ja, total. Und sozial hat es mir natürlich was gebracht. Ich sag mal so, es gibt ja die Differenzierung von ADHS und autistischer Verhalten. Wahrnehmung ist auch so, dass ich diese zwei Seiten bei mir habe und dass mir sozialer Kontakt zum Beispiel oftmals aufgrund des Dopamins sehr viel Energie gibt für diese ADHS-Seite, aber sehr viel Energie nimmt für meine autistische Seite, weil eben diese ganzen Reize damit einhergehen. An sich mag ich aber sozialen Kontakt, gerade wenn ich etwas mache. Deswegen ist auch noch ein großer Tipp, den ich geben kann, um Bindung aufzubauen und um mit Kindern zu arbeiten, die ADHS haben, macht was nebenbei. Redet nicht nur mit denen, sondern lauft irgendwo rum, spielt was. Wenn ihr euch mit denen gut unterhalten wollt, macht was nebenbei. Dadurch baut ihr was auf. Nur den Reiz des Redens und mit des Unterhaltens, der ist zu wenig. Mit einem meiner Klienten, der hat auch ADHS, mit dem treffe ich mich, der ist 15 und mit dem spiele ich jedes Mal Tischtennis. Und beim Tischtennis unterhalte ich mich. Mhm. Und wisst ihr was? Jedes Mal komme ich da auf solche neuen Sachen mit ihm und wir haben mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis. Und er kommt gerne zu mir und er freut sich auch immer darüber, weil wir eben nicht nur quatschen, sondern wir machen was. Und dadurch baue ich eben die Bindung auf. Genauso, ja, das ist mir gerade noch so eingefallen.
Ja, das ist ein toller Tipp für die Jugendlichen, aber zu den Tipps kommen wir noch. ADHS, solche Schüler, heute finden wir sie ganz normal, auch im Gymnasium. Trotzdem sagen die Lehrer zum Teil, kann ich nicht, will ich nicht und mache ich nicht. Der Junge hat sich oder das Mädchen hat sich zu bemühen und das ist nicht meine Aufgabe. Doch, es ist unsere Aufgabe und deshalb habe ich auch mal eine Weiterbildung vorbereitet. Anstelle ADHS als Herausforderung zu sehen, habe ich mal die Eigenschaften aufgeschrieben, die insgesamt für Kinder, Jugendliche, die mit ADHS zu tun haben, deutlich werden, nämlich sie sind tierlieb, sie haben eine verblüffende Beobachtungsgabe, sie haben sehr zeitig einen sehr guten, ausgeprägten Ortssinn, reißen andere durch ihren ungeheuren Enthusiasmus mit, besitzen eine hohe Einfühlungsgabe, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit Recht, was ist Recht und was ist Unrecht, verblüffen durch ihre Kreativität und ihren Erfinderreichtum, sie besitzen eine beeindruckende Intuition und legen eine ungeheure Zähigkeit an den Tag. Und das habe ich öfter gemerkt. Sie sind, sagt man so schön, Stehaufmännchen. Und wenn man sie im Leben das zweite Mal trifft, und das ist das Faszinierende, sind sie als Erwachsene meistens in Berufen wie Feuerwehrleute, Piloten, Polizisten, Rettungssanitäter, Broker, Journalisten oder Außendienstmitarbeiter tätig, nämlich immer dann, wenn es um Präsenz, um Kreativität, um Reaktionsvermögen und um Risikobereitschaft geht und um die Möglichkeit, in einer kurzen Distanz von A nach B zu denken. Also umzuswitchen, sage ich so immer. Wie siehst du das? Wie wirkt das in deiner Beratung und wie arbeitest du damit?
Ich sehe immer super viel Kreativität und das auch bei mir selber. Deshalb bin ich ich bin immer sehr dankbar über Supervision und auch über selber Beratung, weil ich manchmal auch ehrlicherweise den Überblick über meine Projekte verliere, weil ich einfach super viele Sachen mache. Ich bin super vielseitig interessiert, aber das wird natürlich manchmal zum Verhängnis so ein bisschen. Das Problem bei meiner Beratung oder beziehungsweise das, was ich sehe, ist natürlich sehr defizitär. Militär. Das, was du beschreibst, sind tolle Ressourcen. Und was ich sehe, ist leider so die ganz andere Seite davon in meiner Beratung und die Schwierigkeiten der Eltern mit dieser, mit dem ADHS klarzukommen, beziehungsweise dem gerecht zu werden, weil wir müssen uns darüber klar werden, dass setz dich doch mal hin und konzentrier dich, keine adäquate Lösung oder Strategie darstellt. Wir haben eine Dopaminunterversorgung. Wir haben eine neurologische Veränderung. Das ist nichts, was mit Willensstärke oder sonstiger Disziplin oder sowas zu tun hat. Ich bin sowieso Gegner des aktuellen Schulsystems mit Lehrkräften und mit Schulleitungen und sowas. Und ich lege mich gerne mit denen an, weil ich glaube, dass es völlig veraltet ist, dass die Methodiken völlig veraltet sind und dass gerade Deutschland da sehr hinterherhinkt. Ja, es gibt in skandinavischen Ländern zum Beispiel sehr gute Schulmodelle, die ich sehr, sehr befürworte. Um zur Frage zurückzukommen, natürlich sehe ich die Ressourcen und der Hauptteil meiner Arbeit in der Beratung ist tatsächlich Ressourcenarbeit. Welche Ressourcen habe ich? Welche ziehen mir Ressourcen ab? Was ist in meinem Alltag so da? Was kann ich daran ausbauen? Und ganz viel Zeitmanagement. Und das sind so die Hauptaspekte so ein bisschen beim ADHS, wie ich die Ressourcen verteile, die natürlich super groß sind, weil ein gut eingestellter, in den eigenen Rahmen und Richtlinien geleiteter Mensch mit ADHS, möchte ich mich weit aus dem Fenster lehnen, ist ein so produktives und effizientes Mitglied in jeder Gemeinschaft und auch in jeder Arbeitsgemeinschaft, dass ich da kaum, ja, wenn ich das eben gut mache, habe ich da innerhalb der 6 Stunden Hyperfokus von einem ADHS-Menschen. Das kann ich ungefähr so rechnen wie die gleichwertige Arbeitszeit eines Menschen ohne ADHS, ohne diesen Hyperfokus von 2-3 Tagen. Man muss es nur schaffen, die Menschen zu begeistern, zu motivieren und genug Dopamin zur Verfügung zu stellen und dann geht das.
Philipp, es ist ganz kurios. Ich habe vor einigen Tagen mir ein paar Bücher gekauft, weil ich mich dafür interessiere. Und da war auch ein Managerbuch dabei. Dieses Buch ist von Thilo Baum und heißt Die Kundenbrille. Und ich habe die ersten paar Seiten gelesen und heute Morgen fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich weiß, ich kenne den Mann nicht, aber dieser Mann schreibt zwischen divergenten und konvergenten Arbeitskräften. Also er schreibt darüber, wie wichtig beide Seiten dieses Denkens sind und wie wichtig diese Menschen sind. Und da gibt es ein super Beispiel, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass Helmut Schmidt ein Autist oder ein ADHSler war. Da bin ich weit von entfernt. Aber der Thilo Baum schreibt, ein weiteres gutes Beispiel für einen Divergenzdenker ist Helmut Schmidt, 1918 bis 2015, der im Jahr 1962 bei der Sturmflut als Hamburger Innensenator NATO-Truppen angefordert hat. Konvergent und regelorientiert gedacht, war das ein Rechtsbruch, eine Kompetenzüberschreitung. Es war ein Verstoß gegen das Prozessmanagement. Der Dienstweg sah einen solchen Schritt für den Hamburger Innensenator nicht vor. Schmidt hat also falsch gehandelt. Divergent gedacht, also am Ergebnis und am Sinn gemessen, war es allerdings richtig, weil diese Entscheidung Leben gerettet hat. Und zwar sehr, sehr viele. Es war eine der größten Flutkatastrophen in Hamburg. Manch einer kann sich vielleicht noch daran erinnern, ich war noch sehr klein. Aber es gibt doch auch sehr viele Erzählungen und sehr viele Bilder dazu. Es war dramatisch. Und er hat es geschafft, dass die Stadt nicht endlos im Meer versunken ist, sondern dass viele Menschen gerettet werden konnten. Durch, so wie du das sagst, das divergente Denken und das divergente Handeln. Also gegen die Regeln, sondern mit der Idee, ja, wir machen mal was Neues. An dieser Stelle ein Cut. Das Interview mit Philipp Schatz ist so interessant und war auch so lang, dass ich es euch in 2 kleineren Häppchen geben möchte. Hier ist das erste zu Ende. Im zweiten Teil, den du in 14 Tagen hören wirst, sprechen wir ganz massiv über Schule und über Veränderungen, die notwendig sind, damit alle Schüler wieder Spaß am Lernen haben. Also bleib dran. Ich freue mich auf dich. Hier ist Rino, die Mutmacherin.
Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.